so diese Differenzierung aus Sexualität und sexualisierter Gewalt, Grenzverletzung, Übergriff, was ist denn jetzt irgendwie auch was und wie gehen wir damit um? Da erlebe ich einfach, dass da Kirche an vielen Stellen immer noch ganz schön sprachlos zu ist.
Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Heute sind wir ausnahmsweise mal nicht im bischöflichen Generalvikariat, sondern zu Gast in der Praxis für Sexualität in Duisburg auf Einladung von Herrn Carsten Müller, der hier heute auch bei uns ist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass Sie gekommen sind.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich oder euch ganz herzlich und wir sind
Isabel Frede
und Maurice André. Herr Müller, wir würden Sie zunächst bitten, sich unseren HörerInnen kurz vorzustellen und so zu umreißen, was Sie eigentlich hier in Ihrer Praxis beruflich machen.
Ja, hallo auch an die Hörer. Mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität und es ist relativ vielfältig, was wir hier machen. Also wirklich von ganz klassisch Sexual- und Paartherapie, wo einzelne Menschen oder Paare zu uns hier in die Praxis kommen. Wir haben einen großen Aus- und Fortbildungsbereich, wo wir Menschen in sozialen Berufen oder in sozialen Zusammenhängen zu den Themen Sexualität, sexualisierte Gewalt und neue Medien schulen. Und wir haben noch einen großen Bereich von Fachberatung, wo wir ganz klassisch letztendlich Menschen eben auch nochmal begleiten, da auch Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber auch TäterInnen von sexualisierter Gewalt. Wir würden natürlich nie bei einem Fall ein und dieselben Menschen, also die betroffene Menschen, dementsprechend würden wir nicht mit den TäterInnen arbeiten, das trennen wir. Aber so letztendlich, dass da ein großer, vielfältiger Bereich ist. Ich bin von meiner Grundausbildung her Sexualpädagoge und Sexualtherapeut.
Herzlichen Dank. Es hat ja einen besonderen Grund, warum wir hier bei Ihnen heute sind. Mögen Sie einmal darüber erzählen, was so der Zusammenhang zwischen Ihrer Praxis und Ihnen persönlich und dem Bistum Essen und der Präventionsarbeit dort ist?
Ja, also im Grunde genommen sind wir in vielen NRW-Bistümern eben auch als Fachberatungsstelle tätig im Bereich von Prävention. Beim Bistum Essen gibt es eben auch da nochmal eine Ausweitung. Also wir haben letztendlich seit mehreren Jahren Kontakt zum Bistum Essen im Rahmen von Präventionsschulungen für hauptamtliche Menschen und auch für Seelsorger. Und da gibt es eben seit Anfang des Jahres nochmal eine spezielle Kooperation, wo wir eben auch als Fachberatungsstelle Ansprechpersonen sind für Menschen, die auf der einen Seite betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Menschen, die Fragestellungen haben rund um dieses Thema, was dann eben Fragen rund um das Thema im Bistum Essen eben auch nochmal angeht. Das ist insofern eine große Möglichkeit, weil die Menschen sich hier anonym melden können. Wir sind nicht rechenschaftspflichtig gegenüber dem Bistum. Wir unterstützen hier die Menschen psychosozial. Man kann eben sehr leicht hier dann eben auch Termine bekommen. Das ist einfach ein großer Vorteil, weil das Bistum Essen hat einfach ein Stundenkontingent bei uns eingekauft, wo Menschen dann eben hier von unterschiedlichen Menschen ja beraten werden und begleitet werden. Und da haben wir einfach auch in den letzten Monaten nochmal erlebt, dass das auf der einen Seite sehr gut angenommen wird, weil wir eben auch, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass wir einfach auch keine Beratungsstelle sind, die kirchlich gebunden ist, sondern wir sind einfach eine freie Beratungsstelle. Und ich meine, da kriegt man doch auch eine Idee dafür, dass wenn Menschen betroffen sind oder Fragen eben auch haben zum Thema Übergriffe oder ähnliches, dass da vielleicht die Schwelle zu einer kirchlichen Beratungsstelle oder zu irgendeiner Stelle zu gehen, die auch kirchlich miteinander verbunden ist, die ist natürlich sehr groß. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Vorteil. Plus, dass man hier einfach wenig Wartezeiten hat, weil das ist einfach in der Beratungslandschaft so, dass man meistens mehrere Monate, wenn nicht sogar eben auch ein halbes, dreiviertel Jahr warten muss, um da Termine zu bekommen. Und das haben wir eben nicht.
Das heißt also, dass Sie nicht nur klassische Täter- und Betroffenenarbeit machen, sondern tatsächlich auch einfach beratend für einzelne Institutionen oder Ähnliches für das Bistum tätig sein könnten.
Genau, für Institutionen, aber auch wirklich für einzelne Menschen. Also für einzelne Menschen, die vielleicht auch Situationen in ihrem Kirchenkontext im Bistum Essen, egal ob ehrenamtlich oder beruflich, mitbekommen haben, wo sie merken, boah, da bin ich noch nicht rund mit, da habe ich eine Frage zu, ich kann das selber gar nicht einsortieren, ich brauche da nochmal einen externen Blick eben nochmal drauf. Und da und das ist auch wiederum eine Erfahrung, die wir machen. Da ist natürlich wir als externe Stelle einfach die Hemmschwelle eine ganz andere, als wenn man direkt irgendwie an Mitarbeitervertretung geht oder eben auch an Leitungspersonal, auch da wieder egal, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und da nutzen manche Menschen dieses Angebot hier auch, um Dinge einfach auch nochmal einzuordnen, um so einen unbeteiligten Blick zu kriegen.
Also schon fast so etwas wie eine Supervision in dem Bereich, wenn man sich das so vorstellen kann. Ne? Externes Coaching, Beratung.
Ja, genau. Und das ist eben auch so, dass wir hier einfach auch ein Team an unterschiedlichen Menschen haben, die man dann eben auch über die Homepage eben auch nochmal sehen kann, sich anschauen kann. Man kann direkt bei dem Menschen online auch einen Termin buchen. Man kann mit den Menschen telefonieren, man kann sich online treffen, man kann sich aber auch hier face-to-face in der Praxis treffen. Also wir haben so ein Buchungssystem, wo man dann auch sieht, was die freien Termine sind. Also wir versuchen einfach das Ganze so niederschwellig wie möglich eben auch nochmal zu gestalten, damit einfach sowieso ja das Thema was ist, was einfach eine hohe Schwelle beinhaltet. Und dann stehen wir dafür, dass wir eben auch die Schwelle, was Organisation und das Ganze drumherum, dass wir die möglichst gering eben auch nochmal haben. Und das ist, glaube ich, gerade bei dem Themengebiet wichtig, weil wenn sich Menschen schon in irgendeiner Art und Weise aufraffen, motiviert sind, sich Unterstützung zu holen, dann glaube ich, kann es nicht sein, dass man ein halbes Jahr auf einen Termin warten muss. Dann kann es nicht sein, dass ich nicht weiß, mit welchen Menschen ich da eben auch nochmal spreche. Und das sind einfach so Faktoren, wo man dann einfach auch durch diese Kooperation mit dem Bistum gut in der Lage ist, da einfach ja wirklich Ratsuchenden eine gute Möglichkeit geben kann, zeitnah und gut auch begleitet zu werden.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass das auch wirklich angelaufen ist und sich da Menschen melden. Mögen Sie ein bisschen noch über Themen, die da mitgebracht werden, erzählen?
Das ist total breit, also wirklich von betroffenen Menschen, die eben auch das erste Mal von Übergriffen, die sie in Kindheit oder Ähnliches eben nochmal erlebt haben, hier auch nochmal berichten, bis hin eben wirklich auch zu Fragestellungen. Ich habe die und die Situation hier im Ferienlager gehabt, wir können das nicht einschätzen, ich brauche da mal ihren Blick, also wirklich so ja bunt und vielfältig wie Menschen sind, ist auch hier die Tüte an Anfragen. Und ja, und daran merkt man eben auch nochmal, und ich glaube, das ist sowas, was wir hier oft in den Anfragen erleben, so diese Differenzierung aus Sexualität und sexualisierter Gewalt, Grenzverletzung, Übergriff, was ist denn jetzt irgendwie auch was und wie gehen wir damit um? Da erlebe ich einfach, dass da Kirche an vielen Stellen immer noch ganz schön sprachlos zu ist, gerade auch zu dem Bereich von Sexualität. Und da ist es eben auch so, dass ja, steht ja auch bei uns schon im Namen, Praxis für Sexualität. Das wird auch Menschen, wird bei Menschen auch Fragezeichen auflösen, ganz bestimmt. Und trotzdem ist es uns ja einfach auch so wichtig, dass sexualisierte Gewalt erstmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Und natürlich kann es so sein, dass bei betroffenen Menschen das auch eine Auswirkung auf Sexualität hat. Ja, ganz bestimmt. Und trotzdem ist es so wichtig, erstmal das zu differenzieren. Und wir stehen hier auch dafür, dass wir Menschen positiv begleiten wollen, eben auch wenn sie, und dann ist das natürlich auch immer eine eigene Entscheidung, auch Lust haben, auf das Thema Sexualität zu schauen.
Die sozialpädagogische Fachwelt sieht ja immer wieder auch einen ganz, ganz engen Zusammenhang zwischen allgemeinen Bildungsprozessen in Kita, in OGS, aber auch noch im Altenheim, im Rahmen von Lebenslangen und dieser sexuellen Bildung. Und wenn man so ein bisschen auch die Veröffentlichung der NRW-Bistümer in den letzten Monaten oder im letzten Jahr verfolgt hat, wird ja auch die sexuelle Bildungsarbeit immer ein, zwar langsam, aber ein immer größerer Stellenwert zugeschrieben. Wie stehen Sie dazu ganz konkret?
Ja, also es braucht sexuelle Bildung, um eben Prävention überhaupt betreiben zu können. Das ist auch ehrlicherweise eine Kritik, die ich auch immer noch an Schutzkonzepte, auch gerade auch in kirchlichen Kontexten eben nochmal sehe, dass letztendlich der Bereich von Prävention vor allem auf das Verhindern gelegt wird. Und ich würde immer sagen, es braucht auch eine positive Auseinandersetzung, wirklich ganz runtergebrochen. Ich muss Ja sagen können, damit ich Nein sagen kann. Ich muss wissen, wie süß schmeckt, damit ich salzig wahrnehmen kann. Und das sind einfach Dinge, die werden wir nicht dadurch eben erreichen, dass wir nur noch auf 1,50 Abstand und in die Differenzierung gehen. Und das ist auch was wir hier auch an Fragen im Rahmen dieser Kooperation, ja, was darf ich denn jetzt noch? Darf ich das Kind auf den Schoß nehmen in der Ferienfreizeit und so? Und da werde ich innerlich wirklich auch wahnsinnig, nicht weil die Frage so doof ist, sondern weil das ja auch was ist, was wir als Gesellschaft anscheinend auch Menschen irgendwie nochmal mitgeben. Und das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Die Frage ist ja dann, wie gehe ich damit um, wenn das Kind nicht möchte? Ja, genau. Das ist dann die wichtige Reaktion. Das wahrzunehmen, vielleicht sich zu entschuldigen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich zu sagen, ich mache das nicht mehr, weil mir dann vielleicht irgendetwas vorgeworfen wird, das geht nicht. Dann werden wir irgendwann auch wirklich ein menschliches Problem haben. Darum, glaube ich, ist die sexuelle Bildung ein unglaublich wichtiger Bestandteil in der Präventionsarbeit. Und da wird es in allen sozialen Institutionen, und da gehört dann in dem Moment Kirche auch zu, da braucht es wirklich aber auch nochmal eine andere Denke in meiner Auffassung, weil ich da, ja, genauso wie Sie sagen, da geht es so im Millimeterbereich, dass sich da Dinge irgendwie tun, aber das wird eben noch nicht reichen und so verstehe ich auch Prävention. Prävention ist nicht nur Pflaster auf die Wunden zu legen, sondern wir müssen auch gucken, was können wir dafür tun, damit es gar nicht blutet, und da braucht es Sprachfähigkeit zu, da braucht es sexuelle Bildung zu, um eben auch wirklich Prävention betreiben zu können.
Wo glauben Sie, muss sexuelle Bildung überall ansetzen? Bei wem? Wie kriegen wir das gerade in Kirche? Haben Sie gerade schon beschrieben, ne? Ist irgendwie eine Institution, die sich mit dem Thema auch nochmal besonders schwer tut. Was wären Ihre Ideen? Wo können wir da mit sexueller Bildung ansetzen? Bei wem? In welchem Rahmen?
Naja, also wenn wir erstmal davon ausgehen, dass Sexualität jeder Mensch hat, so von null bis tot, dann geht es letztendlich eben auf dem Wickeltisch los und geht bis ins Sterbebett. Und das meine ich auch wirklich so. Also wir begleiten auch Alten- und Pflegeheime zum Beispiel, wo auch das Thema sexuelle Bildung einfach auch ein wichtiges Thema ist. So, und ich glaube, man muss auch, finde ich, und das ist auch vom Sexualitätsverständnis so wichtig, Sexualität ist ja nicht nur Penetrationssex, ist ja eben nicht nur Fortpflanzung, sondern eben auch ganz viele andere Bestandteile. Und da ist es eben auch wichtig, den Blick eben auch nochmal hinzulegen. Und ich würde mir total wünschen, auch in der Predigt mal was zum Thema Sexualität zu hören. So, und das ist aber, glaube ich, was Kirche an vielen Stellen schwerfällt. Auf der einen Seite die Sprache zu finden. Und sagen wir auch mal ganz ehrlich, an welcher Stelle wird denn zum Thema Sexualität Kirche auch ernst genommen? Und da wird es nur wirklich, da werden viele Löcher zu bohren sein, aber da müssen wir anfangen, weil in der Lebenswelt von Menschen Sexualität ein wichtiger Bestandteil ist. Und dann bei Kindern natürlich nochmal ganz anders als bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen, aber es ist ein Bestandteil. Und dementsprechend, wenn doch Kirche die Idee hat, bei den Menschen vorzukommen und da zu sein, dann muss Sexualität eben auch ein Thema sein. Und das ist, kann durch ganz kleine Dinge sein. Das kann dadurch sein, dass ich in den Pfarrgemeinden, da wo irgendwelche Flyer und Aushänge sind, dass da eben auch die Flyer der Beratungsstelle der Praxis für Sexualität liegen. Und also dadurch kann ich ja Zeichen setzen. Weil das ist ja auch was, wenn wir uns auf sexualisierte Gewalt und Kirche da nochmal schauen, es hat ja keiner für möglich gehalten. Also es war ja so, dass letztendlich die Menschen eben der Priester, der ja auch irgendwie Zölibat, und der hat ja Sexualität, das wird ja bei dem nicht vorkommen. Ja, genau. Und das ist eben, glaube ich, das Problem. Und darum wäre das ein Ansatzpunkt. Ich glaube, Sexualität in der Priesterausbildung wird ein ganz, ganz wichtiges Thema eben auch nochmal sein. Also da auch in einer Auseinandersetzung zu kommen. In sämtlichen Schulungen eben auch, also sei es auch so Gruppenleiterschulungen und so weiter, da müssen wir über Nähe und Distanz eben auch nochmal sprechen. Aber eben nicht nur über Distanz, das ist das, was ich gerade schon meinte, sondern auch über Nähe. Und das, glaube ich, sind genau diese Punkte. Auf der einen Seite Sexualität als mehr zu verstehen als rein Penetrationssex und Fortpflanzung, um dann eben auch nochmal zu gucken, naja, und wie können wir denn hier auch so eine menschliche Ebene zum Thema Sexualität finden?
SchulungsreferentInnen im Bistum Essen müssen seit der neuen Präventionsordnung alle 3 Jahre, glaube ich, eine Fortbildung machen. Und der erste Wurf ist jetzt tatsächlich sexuelle Bildung und findet hier bei Ihnen statt. Mögen Sie einen kurzen Abriss davon geben, was in den Schulungen passiert?
Ja, in den Schulungen geht es erstmal auch genau um so ein Sexualitätsverständnis. Was ist denn überhaupt Sexualität? Genau diese Abgrenzung, die ich gerade nochmal sagte, Sexualität bzw. sexualisierte Gewalt ist keine Form von Sexualität, sondern ist Gewalt. Um dann einfach auch das differenzieren zu können in den Schulungen. Und da geht es eben, finde ich, ganz viel um Haltung. Dann geht es gar nicht um das eine konkrete Wissen. Und da müssen die Menschen keine Definition auswendig lernen oder ähnliches. Aber als Haltung mitzubekommen, ja, Körperlichkeit und Sexualität ist was, was für die Menschen wichtig ist. Und das zu verhindern, ist nicht gleich Prävention. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was hier die SchulungsreferentInnen eben von der Haltung mitbekommen, um dann in die Schulungen das eben genau mit reinzunehmen. Diese Differenzierung, ab wann ist denn was eine sexuelle Aktivität und wo beginnt aber auch eine Grenzverletzung? Was braucht es dafür? Und dann gibt es ja gar nicht das richtig und das eine richtig und das eine falsch, sondern den einen Blick und Sexualität eben mitzudenken. Auch mitzudenken, dass es vielleicht auch völlig normal und völlig cool ist, wenn Menschen auch auf einem Fahrfest in der Ecke stehen und rumknutschen. Keine Ahnung. So, ne? Und da geht es einfach, glaube ich, viel um Haltung und eben, dass das Thema überhaupt irgendwo gesetzt wird. Weil da braucht es ja den Impuls von Kirche, weil sonst wird es ja in der Regel nicht gesetzt. Das haben wir ja bei vielen anderen Dingen eben auch erlebt, dass es, ja, es braucht diesen Impuls. Und dann fangen die Menschen an, sich darüber Gedanken zu machen. Dann werden Regenbogenfahnen aufgehangen an der Gemeinde und so weiter und so weiter. Dann wird es immer noch nicht bei allen Menschen deswegen ankommen. Aber trotzdem, dieser Blick verändert sich. Der Blick auf Sexualität verändert sich. Und das ist dann der Startschuss, um dann weiter in eine Entwicklung zu kommen.
Das heißt, für Sie schließt aber auch sexuelle Bildung, wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, generell sexuelle Bildung in allen Konstellationen ein und nicht nur, wie die Kirche es an vielen Stellen ja noch macht, zu sagen, auf das klassische Familienmodell bezogen. Das heißt also auch da dieses Verständnis und diese Öffnung des Verständnisses wird Teil dieser Qualifizierung, Weiterqualifizierung, Schulung
sein. Absolut. Also wir gehen erstmal von Menschen aus und Mensch ist erstmal losgelöst von Geschlechtlichkeit, ist Mensch Mensch. Und das ist dann auch ein Teil von Sexualitätsverständnis, dass die Geschlechtlichkeit letztendlich ja erstmal auch nichts verhindert. Und in meiner Wahrnehmung, da bin ich aber auch jetzt nicht, bin ich kein Theologe, das Geschlecht wird auch nichts am Thema Glaube oder Spiritualität verändern. Ist meine kühne Behauptung. Ob das dann so ist, das müssen andere Menschen beurteilen. Das weiß ich nicht.
Wir würden gerne den Schlenker machen auf diesen zweiten Teil, den Sie vorhin selber auch schon angesprochen haben, Arbeit immer auch mit Betroffenen und TäterInnen. Und Sie sparen ja davon, dass Sie immer auch mal wieder da schon Kontakte hatten. Und könnten Sie davon einfach mal ein bisschen berichten, wie diese Arbeit sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite aussieht? Vielleicht auch von Situationen oder Begegnungen, die Sie besonders geprägt haben persönlich.
Ja, also die Arbeit mit Betroffenen und TäterInnen ist eben ja auch einfach ein spezieller Bereich. Ich finde nochmal wichtig, einfach auch zum Verständnis für das Bistum Essen arbeiten wir eben ausschließlich dann eben auch die KollegInnen, die da zuständig sind, eben mit betroffenen Menschen. Die KollegInnen, die im Rahmen der Kooperation da unterwegs sind, arbeiten nicht mit TäterInnen. Grundsätzlich finde ich aber den Bereich Arbeit mit TäterInnen unglaublich wichtig, weil es eben auch ein Bereich ist, der, auch letztendlich Opferschutz ist. Und das wird oft, glaube ich, in der gesellschaftlichen Diskussion vergessen, dass nämlich auch wirklich das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Ich habe selber im Projekt Kein Täter werden gearbeitet. Das ist ein Projekt für Menschen mit pädophilen Präferenzen. Habe ich an der Uniklinik in Düsseldorf gearbeitet. Naja, und wenn da Menschen freiwillig sich in irgendeiner Art und Weise melden, und es ist auch so, dass sich Menschen hier in der Praxis freiwillig melden, die werden dann auch an einem anderen Ort begleitet, als dann jetzt hier, wo eben auch nochmal Betroffene dann kommen, dann ist es eben schon so, dass da oft auch ein langer Weg eben auch nochmal ist. Und dann geht es mir überhaupt nicht darum zu sagen, wir brauchen Verständnis für TäterInnen. Nein, aber ich finde, wir müssen als Gesellschaft auch eine Verantwortung nehmen, Menschen, die motiviert sind, sich Unterstützung zu holen, denen auch Angebote zu machen. Und oft sind es Menschen, die irgendwie genug Absagen von PsychotherapeutInnen bekommen haben, die da keine Plätze bekommen haben. Und das finde ich eben nochmal wichtig. Und ich glaube, das ist mir auch in der Arbeit mit TäterInnen immer so wichtig, die Tat zu verurteilen, ja, zu 100%, und trotzdem mit dem Menschen auch zu gucken, wie kann der Mensch ein Leben leben, ohne übergriffig zu sein. Und das ist dann letztendlich eben auch Schutz von weiteren betroffenen Menschen. Und darum, glaube ich, ist das schon eben auch nochmal wichtig. Und in der Arbeit mit Betroffenen, da erlebe ich eben auch, wenn wir uns jetzt im kirchlichen Kontext anschauen, dass da oft wirklich ein langer Weg ist, bis sich Menschen eben auch nochmal öffnen. Und wir versuchen immer sehr individuell mit den betroffenen Menschen zu arbeiten, dass wir einfach nicht das eine Konzept haben, wie arbeiten wir mit Betroffenen, sondern Menschen in Entscheidungen mit einzubeziehen, Menschen eben auch vorzustellen, was wären unsere nächsten Schritte, weil jetzt ja auch auf einer fachlichen Ebene sexualisierte Gewalt hat ja immer was mit großer Macht zu tun. Und in dem Moment, wo wir betroffenen Menschen auch Entscheidungsmöglichkeiten geben, geben wir ihnen Macht über sich und letztendlich auch über den eigenen Körper zurück. Und das ist für uns ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit. Wir würden nie hier Menschen sagen und machen Sie das und das, sondern wir würden eine Idee mitgeben. Wir haben das Gefühl, es wäre gut, wenn wir uns nächste Woche nochmal treffen würden. Passt das für Sie? Passt das nicht für Sie? Was stellen Sie sich vor? Und das finden wir einfach unglaublich wichtig. Genauso wie wir ja auch, es gibt ja auch Möglichkeiten eben nochmal auf Anerkennung des Leides im Rahmen der katholischen Kirche, wo es ja auch um Geldzahlungen geht. Da informieren wir die Menschen drüber, dass wenn sie das in Anspruch nehmen würden, dann müssten die sich ja auch bei der Kirche eben nochmal melden. Aber wir würden das nie machen. Bei uns ist diese anonyme Ebene immer wichtiger. Wir informieren über Möglichkeiten und dann entscheiden die Menschen selber.
Wie sehr ist das für Sie ein Spannungsfeld? Also Sie arbeiten einerseits mit Betroffenen, hören die Geschichten und haben andererseits die Menschen da sitzen, die es getan haben. Was löst das bei Ihnen aus?
Ja, also nochmal finde ich wichtig, ich würde nie in einer Fallkonstellation mit beiden Parteien arbeiten, in Anführungsstrichen. Da gibt es ja auch fachlich sehr unterschiedliche Meinungen zu, das kann man ja auch da transparent sagen, dass es auch Menschen gibt, die dann sagen, naja, aber man muss sich doch irgendwie mit einer Seite sympathisieren und so. Ich erlebe das ganz oft, dass die Menschen, die wir begleiten, dass die eigentlich sehr froh darum sind, dass man auch mehrere Perspektiven eben kennt. Und ich erlebe das so, dass ich dadurch, dass ich mit TäterInnen arbeite, auch mit Betroffenen an unterschiedlichen Stellen, die nochmal mehr empowern kann, denen mehr mitgeben kann, weil ich einfach auch weiß, wie Strategien von TäterInnen sind, was Menschen tun, um eben sie zu manipulieren und so weiter. Und das ist seltenst auch so, dass ich wirklich von betroffenen Menschen höre, hey, ich finde das doof, dass sie auch mit TäterInnen arbeiten. Das sind oft eher Menschen, die von außen irgendwie nochmal darauf schauen. Und auch da, finde ich, ist das auch ein Teil von Selbstbestimmung, dann zu sagen, nee, der Herr Müller, der arbeitet auch mit TäterInnen, mit dem möchte ich nicht darüber reden. Ja, genau, dann gibt es hier genug Menschen, die auch nicht mit TäterInnen arbeiten, dann reden sie mit denen. Also auch da braucht es doch ein buntes Angebot und ein vielfältiges Angebot, weil der Mensch tickt ja nicht so, dass die eine Schublade braucht, sondern da wird die Vielfalt wichtig sein. Und das ist bei alledem, finde ich, auch immer so wichtig. Wir können hier alle noch so toll ausgebildet sein und irgendwelche Zertifikate an der Wand hängen haben. Es wird auch immer über die Sympathieebene laufen. Und wenn, das sage ich auch den Menschen, wenn die mich unsympathisch finden, wenn die meine Nase doof finden, dann sollen sie es lassen. Dann sollen sie lieber zu jemandem anderen gehen, weil dann bringt es nichts. Und das ist eben, glaube ich, wichtig. Dann nämlich genau die Menschen, denen die Möglichkeit zu geben, das auch zu entscheiden und auch ein bisschen auf den Bauch zu hören, weil Fachlichkeit fängt bei Bauchgefühl an und nicht bei irgendwelchen Theorien und Systemen im Kopf.
Dennoch kann ich mir vorstellen, wenn man schon mal alleine Geschichten liest von Betroffenen, die die aufgeschrieben haben, gibt ja mehrere Bücher auch, die Betroffene geschrieben haben, kommt es immer wieder vor, dass in Schulungen die Menschen sagen, boah, da kommt so eine Wut, so eine Aggression in mir hoch. Kann man das in so einem professionellen Kontext dann wirklich so gut trennen, wenn man dann, ich sag mal, da später einem Täter gegenüber sitzt, oder ist das doch immer noch so ein Gedanke, der auch menschlicherseits einfach mitschwingt?
Ach, die Frage ist ja auch, warum muss ich das denn überhaupt trennen? Also ich sage auch TäterInnen manchmal, dass ich das, was sie ja getan haben, finde ich richtig scheiße und das geht nicht. Und das ist einfach auch was, was ich verachte oder ähnliches. Das sage ich Menschen auch. Warum soll ich das nur denken? Und das ist ja auch ein Teil der Arbeit, weil das ist ja nicht so, dass TäterInnen das nicht wissen, dass das Menschen irgendwie doof finden. Und warum soll ich dann da irgendwie eine Show draus machen? Nein, das ist auch was, was ich so kommuniziere. Und da geht es doch auch um Aufrichtigkeit. Und dann sage ich aber im nächsten Satz auch, und trotzdem habe ich hier die Verantwortung, gut mit ihnen eben auch umzugehen. Aber ich kann ihnen nicht versprechen, dass es nicht auch mal Momente gibt, wo das Emotionale größer wiegen wird. Aber dann kriegen sie es mit und dann dürfen sie das auch sagen. Hey, Herr Müller, Sie behandeln mich gerade nicht fair. Ja, in Ordnung. Und dann gucken wir. Also ich glaube, das ist auch das, warum ich das machen kann, weil ich eben das nicht nur in meinem Kopf lasse, sondern genau auch in eine Kommunikation eben auch nochmal darüber gehe. Und das ist dann meine Art und Weise auch, aber auch mit TäterInnen eben auch nochmal zu arbeiten. Wobei das in der Regel, die Menschen wissen das, wie Gesellschaft darauf schaut. So, und das ist glaube ich, auch wichtig, genau dann in diese Kommunikation eben auch nochmal zu gehen. Und also da versuche ich immer auch so ein bisschen drauf zu schauen, weil also gesellschaftlich ist es ja schon nochmal spannend. Wenn wir auf sexualisierte Gewalt schauen, ist der Blick, und das finde ich schwierig, oft ein anderer, als wenn wir auf andere Gewaltformen schauen. Psychische Gewalt, körperliche Gewalt ist viel mehr in Gesellschaft auch verankert und wird auch in Anführungsstrichen toleriert, wird anders diskutiert, wird anders kommuniziert als sexualisierte Gewalt. Und ich finde, wir dürfen das nicht entscheiden. Wir dürfen nicht entscheiden, was schlimmer für betroffene Menschen ist. Aber medial wird anders damit umgegangen, gesellschaftlich wird anders damit umgegangen. Wenn jemand entscheiden darf, was wie schlimm ist, dann sind das betroffene Menschen, keine Menschen von außen. Und dann kann für einen betroffenen Menschen die Ohrfeige, der blöde Spruch, genauso Traumatisierungspotenzial haben wie sexualisierte Gewalt. Und damit möchte ich nicht sexualisierte Gewalt kleinreden, überhaupt nicht. Ich finde aber, dass wir auch einen Blick auf alle Gewaltformen uns anschauen müssen. Und dann sind wir auch bei einem kleinen Kritikpunkt, was, wenn wir uns in die kirchliche Auseinandersetzung nämlich schauen, da wird ein Fokus aus der Historie heraus auf sexualisierte Gewalt gelegt. Finde ich schwierig. Ich finde, wir brauchen Schutzkonzepte, Gewaltschutzkonzepte und nicht Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt. Auch, ja, klar. Aber wir müssen die anderen Gewaltformen genauso wahrnehmen. Weil warum soll da Kirche weniger auch einen Rahmen von psychischer Gewalt in irgendeiner Art und Weise haben? So, und das sind, glaube ich, dann die Punkte, wo in den nächsten Jahren hoffentlich da die nächsten Schritte gemacht werden, weil das ist mir wirklich auch an vielen Stellen zu einseitig. Und das wird eben auch Betroffenen von sexualisierter Gewalt nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir insgesamt auf Gewalt schauen.
Sexualisierte Gewalt geht ja auch ganz oft mit psychischer Gewalt oder ähnlichem noch einher. Das haben wir auch
das kommt noch in Studien. Ja, ja, genau. Dass man es eben oft auch gar nicht so einzeln kategorisieren kann, sondern es das da auch Überschneidungen gibt, die auf jeden Fall, das stimmt.
Gibt es einzelne konkrete Begegnungen mit Betroffenen oder TäterInnen, wo Sie gesagt haben, die prägen mich bis heute in meiner Arbeit, von denen Sie hier auch berichten möchten?
Ja, und ich glaube, dann ist es nicht die einzelne Geschichte, die einen in irgendeiner Art und Weise bewegt, sondern dann sind es immer die Menschen. Und dann gibt es Menschen, die einen in irgendeiner Art und Weise anders kriegen als andere Menschen. So wie man manche Menschen abends in der Kneipe sympathischer findet als andere, so ist es eben auch in der Arbeit. Und ja, natürlich gibt es, wenn ich mir fachlich einzelne Historien anschaue, bestimmt auch Punkte, wo ich denke, boah, okay, das finde ich nochmal anders als andere, aber ich möchte das auch gar nicht bewerten und ich und für mich eben auch nochmal bewerten. Also ich habe, und das ist, glaube ich, eher was, wo ich manchmal merke, boah, das finde ich so schwierig, wenn Menschen hier einfach nach vielen Jahren irgendwann landen, gar nicht zu dem Thema sexualisierte Gewalt, sondern eben mit einer Paarproblematik, wo Sexualität schwierig ist und wo dann Menschen irgendwann auch erzählen, dass sie vielleicht auch betroffen waren und über viele Jahre Psychotherapie gemacht haben, da das Thema Sexualität aber nie behandelt worden ist. Und dann die Menschen eben aufgrund dessen eben auch keine Sexualität leben können. Da merke ich einfach, wo ich denke, boah, das finde ich so schade und so schwierig, weil nämlich da diese Trennung, von der ich vorhin gesprochen wurde, nicht gemacht worden ist. Und ich finde es wichtig, auch mit den Menschen, die betroffen sind, wenn sie es möchten, zum Thema Sexualität zu arbeiten. Wie können sie trotz dessen, dass sie von Gewalt betroffen sind, auch wieder Sexualität leben? Und dann kann sich das verändern. Aber es ist wichtig, weil wenn der große Lebensbereich von Sexualität nie mehr gelebt wird, dass es nicht angegangen wird, dann ist der Mensch eigentlich immer noch betroffen von sexualisierter Gewalt, weil ein großer Bestandteil des Lebens nicht mehr möglich ist. Und das sind so Erlebnisse mit betroffenen Menschen, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist schade. Das ist einfach ein großer Lebensbereich der Menschen, der dann nicht mehr möglich ist. Und das ist so was ich unglaublich wichtig finde. Und ja, in der Arbeit mit TäterInnen gibt es schon so Momente, ich erinnere mich gerade an einen, wo ein Mensch mit einer pädophilen Präferenz das seiner Lebenspartnerin hier gemeinsam erzählt hat in so gemeinsamen Gesprächen, wo einfach ja natürlich ganz viele Emotionen hier im Raum sind und wo ich das dann gar nicht bewerten möchte, ob das dann gut ist oder schlecht ist und so. Aber wenn Menschen einfach Dinge auch kommunizieren, das sind immer bewegende Momente und insgesamt einfach ja in jedem sozialen Bereich, wo Menschen mit Menschen arbeiten, gibt es einfach so Menschen, die einen irgendwie ja die Spuren hinterlassen und das ist in meinem Job zum Glück auch so.
Zum Ende jedes Interviews, jedes Gesprächs haben wir eine einfache und doch wichtige Frage an unsere Interviewteilnehmer. Und zwar, was wünschen Sie der Präventions- und Interventionsarbeit sowohl bei uns im Bistum als auch generell dieser Arbeit?
Sexuelle Bildung muss weiter Bestandteil sein. Weg von Prävention von sexualisierter Gewalt zu Prävention von Gewalt. Das wären, glaube ich, so die zwei Punkte. Ah ja, genau, vielleicht noch Sexualität in die Priester und dann vielleicht irgendwann auch Innenausbildung. Das wäre super. Ja, also ich glaube, da gibt es schon genug, aber wenn wir die angehen, dann haben wir schon einen ganz guten Weg vor uns. Und trotzdem glaube ich, oder das ist vielleicht noch so ein letzter Blick darauf, dass da ja schon auch viele Menschen mit viel Herzblut in Kirche im Präventions- und Interventionsbereich unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, erstmal gut. Und dann ist es auch wichtig, immer den Blick zurückzuwerfen, warum Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und trotzdem merke ich auch, dass da viele Menschen ganz schön engagiert sind. Und das ist schön und das ist gut wahrzunehmen. Und da kann man den Menschen einfach nur viel Glück und viel Erfolg wünschen, da auch weiter dran zu gehen. Vor allem auch, wie viele Ehrenamtliche in diesem Präventionsbereich unterwegs sind. Das tut dem Thema und letztendlich dann auch den Menschen gut und das ist schön zu sehen.
Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Danke für Einblicke in Ihre Arbeit, aber auch Einblicke mal von außerhalb der Kirche. Unsere Gespräche bisher waren sehr intern. Ich glaube, man hat das gemerkt, dass Sie nochmal ganz andere Sachen mitbringen. Dafür herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch und alles Gute. Glück auf.
Danke. Herzlichen Dank auch an unsere ZuhörerInnen fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf und seien Sie bei der nächsten Folge von Augen auf und Hingehört wieder dabei.